Ja, es geht heute nicht weiter mit der Apostelgeschichte, wie es eigentlich im Gemeindeblatt steht, sondern es geht heute um die Themen, die bisher im Gottesdienst schon angeklungen sind, um Zweifeln, um Staunen, um Hoffnungslosigkeit und um Hoffnung. Und beim Thema Zweifeln ist mir als erstes, zumindest war es so, unser augenblickliches Zeitgeschehen betrifft, die allgegenwärtige Finanzkrise eingefallen, die ja im Augenblick so das öffentliche Leben beherrscht, die Zeitungen und Fernsehen, in den Medien. Ich denke, da gab es wirklich oder da konnten leicht bestimmte Zweifel aufkommen. Und es war für mich erstaunlich und erschreckend zugleich, welche horrenden Summen da im Spiel waren, mit welcher Leichtfertigkeit und zum Teil auch mit welch krimineller Energie hier das Geld anderer Leute herumjongliert und verzockt wurde, wie hier mit der Zukunft vieler Menschen herumgespielt wurde und in welch kurzer Zeit sich das Ganze zugespitzt hat und das weltweite Finanzsystem wie ein Kartenhaus einzustürzen drohte. Verblüffend war auch die Selbstverständlichkeit, mit der so mancher Banker, der sich bisher gegen jede Form staatlichen Eingriffs vehement gewehrt hatte, plötzlich massive staatliche Hilfe oder sogar die Verstaatlichung von Banken forderten. Während wir hier in Europa bisher zumindest noch halbwegs ungeschoren davongekommen sind, sieht es in Amerika für viele schon anders aus. Viele Menschen stehen dort, was ihre Altersversorgung betrifft, vor dem Nichts, nachdem dort große Pensionskassen in den Abgrund gerissen worden sind. Hier ist es verständlich, dass einerseits Wut und Ärger, andererseits aber auch Sorge und Hoffnungslosigkeit um sich greifen. Auffallend war, dass am Höhepunkt der Krise, als es um das Durchsetzen der gigantischen Rettungspakete ging, nur noch die Rede von Vertrauen war, dass es zu schaffen gilt, kaum mehr die Rede von falschen politischen Rahmenbedingungen, die das Ganze erst möglich gemacht haben, oder von verantwortungslosen Spekulanten und überbezahlten Bankern. Vertrauen in die Finanzmärkte musste um jeden Preis wiederhergestellt werden. Unsummen von Geld, die letzten Endes auch wieder von Banken geliehen werden müssen, sollen es richten. Darauf ruht jetzt die ganze Hoffnung. Eine Hoffnung, die nur vage und hohl bleiben kann, weil niemand weiß, ob das Ganze im Ernstfall wirklich funktioniert und wie es dann funktionieren soll. Worauf gründet sich diese Hoffnung? Wohl nur darauf, weil es in dieser zugespitzten Situation offensichtlich keine andere Lösung gibt. Und wenn man daran denkt, was alles davon abhängt oder abhängen kann, von einer weltweiten Wirtschaftskrise über Staatsbankrotte hin bis zu einer allgemeinen Verarmung, kann einem ganz anders werden. Kann da wirklich noch von begründeter Hoffnung die Rede sein? Und um Hoffnung ging es auch diese Woche in der Innenstadt von Traunreuth. Zwei große Container waren dort aufgestellt, Container der Hoffnung, die Menschen einluden, hereinzuschauen, die Menschen einluden zum Zweifeln und Staunen. Das waren nämlich die beiden Begriffe, die auf den Containern in großen Buchstaben standen. Die Container der Hoffnung sollten Zeichen setzen, Zeichen der Hoffnung in einer Zeit und in einer Welt, in der immer mehr Menschen mit wachsender Hoffnungslosigkeit zu tun haben und konfrontiert sind. Hoffnungslosigkeit, weil man keinen Job bekommt, weil man vielleicht wegen eines mittelmäßigen Schulabschlusses keinen Ausbildungsplatz bekommt, weil man als Alleinerziehender oder als Hartz-IV-Empfänger nicht weiß, wie das Geld bis zum Monatsende reichen soll. Hoffnungslos, weil man keine Chancen sieht, jemals auf der Sonnenseite des Lebens zu stehen, weil man vielleicht mit einer verkorksten Vergangenheit oder mit sexuellem Missbrauch in der Kindheit nicht fertig wird, oder weil man sich selbst nicht ausstehen kann und nicht weiß, wie man das ändern soll. Möglichkeiten gibt es ja viele. Und Hoffnungslosigkeit ist nicht nur das Fehlen von Hoffnung, sie wirkt auch zerstörerisch. Sie befördert einen in eine negative Abwärtsspirale. Sie führt entweder in Wut und Aggression oder in Verzweiflung und Depression. Und aus beiden entsteht nichts Gutes. Hier bewusst Zeichen der Hoffnung zu setzen, war die Absicht mit den beiden Containern. Und Hoffnung entsteht nicht dadurch, dass man die Probleme wegschiebt nach dem Motto, es wird schon wieder werden, sondern indem man sich zuerst einmal mit den Problemen, mit den Dingen, die einem die Hoffnung rauben, auseinandersetzt. Deswegen steht auf dem einen Container drauf, zweifeln. Denn wenn wir an den grundlegenden Dingen zweifeln oder infolge davon sogar verzweifeln, dann ist immer weniger Raum da für Hoffnung. Es gibt den Spruch, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber irgendwann kann sie auch in uns ersterben. Woran können wir unsere Zweifel festmachen? Einmal an den Dingen, die unsere Lebensverhältnisse ausmachen. Kaum einer glaubt mehr an eine sichere Rente, schon gar nicht die heutige Generation, die Jungen. Worüber noch vor 20, 30 Jahren kein Mensch einen Gedanken verschwendet hätte, ist heute höchst fraglich. Das Gleiche ist es mit dem Arbeitsplatz. Niemand kann sich mehr sicher sein, seinen Arbeitsplatz zu behalten oder überhaupt einen zu bekommen. Es gibt immer mehr Menschen, die mit einem 8-Stunden-Job ihren Lebensunterhalt kaum mehr oder gar nicht mehr bestreiten können. Und kann es sein, dass Normalsterbliche sich bald nur noch eine medizinische Grundversorgung leisten können, weil alles andere, was darüber hinausgeht, unbezahlbar wird? Wie viel wird unser Geld noch in 5 oder 10 oder 20 Jahren wert sein? Diese Fragen könnte man fast beliebig fortsetzen. Das alles sind Zweifel, die die Funktionsfähigkeit unseres Gesellschaftssystems in Frage stellen. Es gibt aber auch Zweifel an dem, was das innere Gefüge unseres Zusammenlebens ausmacht. Die Menschen verlieren zunehmend den Glauben an die Gerechtigkeit. Die Spanne zwischen unten und oben, zwischen Arm und Reich, auch in unserer noch Wohlstandsgesellschaft, wird immer größer. Das Ansehen der Eliten, der Spitzenleute in Wirtschaft, Gesellschaft und Politik ist, um es vorsichtig auszudrücken, stark in Mitleidenschaft gezogen. Persönliche Integrität ist wohl keine unbedingte Voraussetzung mehr, um dorthin zu gelangen. Wer sich in der Welt umschaut, muss registrieren, dass Staaten, Völker und Bevölkerungsgruppen nicht in der Lage sind, miteinander in Frieden zu leben. Das bewährte christliche Wertesystem wird offen angegriffen und demontiert. Was früher einhellig abgelehnt wurde, wird heute als Fortschritt präsentiert und als Sieg der Freiheit gefeiert. Da kann leicht die Frage hochkommen, wie soll das weitergehen und wo soll das noch hinführen? Und man braucht sich gar nicht wundern, wenn Menschen fragen, soll man in diese Welt überhaupt noch Kinder setzen? Und schließlich geht es um existenzielle Fragen. Warum versagen die Religionen? Die Hälfte der Menschheit gehört zu Weltreligionen, die sich zur Nächstenliebe und Frieden bekennen. Warum sieht es dann in dieser Welt so aus? Und überhaupt, auch eine Frage, die wir in den Gesprächen an den Containern sinngemäß oder wörtlich gehört haben. Wie kann Gott das alles zulassen, wenn er ein Gott der Liebe und Gerechtigkeit sein soll? Warum sind die Christen oft so ein schlechter Botschafter für ihren Gott? Mahatma Gandhi hat einmal bekannt, ohne Zweifel wäre ich ein Christ, wenn die Christen es 24 Stunden täglich wären. Und diese Zweifel sind ernst zu nehmen. Sie sind nachzuvollziehen. Sie brauchen ein Forum, um sich zu artikulieren. Und sie brauchen vor allem eine Antwort. Zweifel, die ohne Antwort bleiben, können irgendwann zur Verzweiflung führen. Zweifel, die nicht geklärt sind, können Verunsicherung und Unzufriedenheit hervorrufen. Sie können zu Perspektivlosigkeit und Orientierungslosigkeit, zu Hoffnungslosigkeit und Depression führen, im schlimmsten Fall zu Aggressionen und Gewaltbereitschaft. Deshalb versuchen wir, Antworten zu finden und bewusst Hoffnung dagegen zu setzen. Damit sind wir bei unserem zweiten Container, dem, auf dem Staunen steht. Warum steht da wohl ausgerechnet dieses Wort Staunen drauf? Was verbinden wir mit dem Begriff Staunen? Ich meine nicht das Staunen darüber, wie in so kurzer Zeit so viel Geld sich in nichts auflösen kann, wie wir gerade erlebt haben, sondern ich meine eher ein positives Staunen. Situationen wie folgende. Ich denke zum Beispiel an unseren Sohn, wie er mit 2 oder 3 Jahren vor dem Christbaum stand und ihn ehrfurchtsvoll mit großen Augen und geöffnetem Mund bewunderte. Ich denke an eine Bergwanderung, wenn man so nach dem letzten Hügel, den man überschreitet, plötzlich vor uns einen wunderbaren Bergsee liegen sieht, der eine friedliche Ruhe ausstrahlt, die einen innerlich ergreift und zum Staunen bringt. Und ich denke, eine klare Sommernacht irgendwo auf einem Berg, die uns begleitet von absoluter Stille, einen gewaltigen Sternenhimmel präsentiert. Wir staunen über die Schönheiten und über die Vielfalt der Natur, über eine wunderbare Schöpfung und ihren genialen Schöpfer, der dahinter steht. Und Staunen öffnet unser Herz. Es erweitert unser Blickfeld, unseren Horizont. Es kann Hoffnungslosigkeit aus unseren Herzen vertreiben. Es kann zu einem Wegbereiter der Hoffnung für unsere Herzen werden. Besonders dann, wenn wir sehen können, wie Menschen durch die Begegnung mit Gott von einem kaputten, hoffnungslosen Leben zu einem erfüllten und von Freude an Gott geprägten Leben finden können. Wenn wir sehen können, wie Jesus Menschen und deren Leben von Grund auf verändern kann. In den Containern wurden Lebensberichte von 12 Menschen gezeigt, denen es so ergangen ist. Und ich möchte davon einige herausgreifen, einfach weil sie mitten aus dem Leben stammen, weil sie total realistisch sind, nicht künstlich und nicht aufgesetzt, weil sie typisch sind für Menschen aus unserer heutigen Zeit und weil wir uns darin vielleicht auch ein Stück weit wiedererkennen können. Und vielleicht auch jetzt viele, die heute hier sind, diese Filme auch nicht gesehen haben. Am Anfang dieser Berichte stand der Lebensbericht eines Lokführers. Es war am 2. Februar 1990 in Rüsselsheim. Mitten im Feierabendverkehr dort sind 2 S-Bahnen frontal zusammengestoßen. Es gab damals 17 Tote, mehr als 80 Verletzte bei diesem Unfall. Der Lokführer hatte das Haltesignal übersehen. Und dieser Lokführer war Christ zu diesem Zeitpunkt. Er wurde nach einer Gerichtsverhandlung zu 10 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Und so jetzt in seinem Zeugnis sagt er, Gott wird mich einmal fragen, was hast du mit deinem Leben gemacht? Und da wird sicher auch irgendwo dieses Wort Rüsselsheim auftauchen. Und in seinem Denken setzt sich ein Satz fest, das kann ich nie wieder gut machen. Und an dieser Last, an dieser Schuld wäre fast zerbrochen. Und ich denke, wir können das nachvollziehen. Wenn wir von solch ähnlichen Unglücksfällen hören, dann ist oft unsere spontane Reaktion, der wird doch sein ganzes Leben lang nicht mehr froh. Und genauso war es bei diesem Lokführer. Es führte so weit, dass er sich umbringen wollte. Doch im Laufe der Zeit hat er sich wieder auf die Grundlagen seines christlichen Glaubens besonnen. Er hat wieder Lebensmut gewonnen und die Kraft dazu, sagt er heute, hat er von einem gnädigen Gott empfangen, von einem Gott, von dem er wusste, aber aufs Neue lernen musste, dass es ein Gott ist, der Vergebung schenkt, auch bei solch schweren Situationen. Und dieser Mann kann heute wieder ein ganz normales Leben führen. Er sagt zwar, vergessen kann ich meine Schuld nicht, aber ich bin mir sicher, dass Gott mir vergeben hat. Gott hat ihm diese zentnerschwere Last von seinem Herzen genommen. Ein zweites Beispiel. Gott, ich würde so gerne glauben, dass du immer bei mir bist, doch an manchen Tagen ist es so schwer, dich zwischen Medikamenten und Schmerzen zu finden. Diese Worte schrieb Maike Schneider in ihr Tagebuch. Wenige Monate später starb sie an Leukämie. Sie wurde nur 22 Jahre alt. Für ihre Eltern war es die schwerste Zeit ihres Lebens. Der Vater als Präses der evangelischen Kirche im Rheinland, Nikolaus Schneider, hat schon oft von der Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod gesprochen. Nun musste sich erweisen, ob das, von dem er selber sprach, sich auch in seinem eigenen Leben als tragfähig herausstellen und erweisen würde. Die Eltern dieser Maike bezeugen heute, ja, dass diese Hoffnung, dass dieser Glaube wirklich trägt. Sie haben eine Hoffnung, die über das Leben hinausgeht. Und dieses schwere Schicksal hat sie näher zu Gott und näher zueinander geführt. Die Mutter der Maike sagte, Gott wird mir das irgendwann erklären. Und sie betet, und doch Gott, ich bitte und bete und lasse mich immer wieder fallen in deine Arme. Ja, und in dieser Geborgenheit, in diesem sich getragen Wissen, können die beide heute leben, mit der Hoffnung auf ein Wiedersehen, wirklich mit einer Hoffnung, die über dieses Leben hinaus reicht. Sie müssen nicht, wie vielleicht andere in der Situation, in einem Leben verharren, voller Enttäuschung über Gott, voller Verbitterung und Anklage gegenüber Gott. Ein weiteres Beispiel. Eine ganz normale Hausfrau. Sie hat immer das im Kopf, und das spukt ja in ihrem Inneren ständig rum, was sie in der Kindheit ständig zu hören bekam. Das kannst du nicht, du bist dumm, du bist hässlich. Das prägte ihr Selbstbild. Sie sagte, ich war jemand, der nicht für sich selber liebenswert war, sondern der etwas leisten musste. Ich konnte mir nicht vorstellen, um meiner selbst willen geliebt zu werden, einfach als Ute. Sie meinte ständig, sie muss sich die Liebe verdienen, von den Menschen und auch die Liebe von Gott. Das führte sie zu einem Leben, in dem sie nie Nein sagen konnte. Sie wollte ständig ihre Familie, ihren Mann, ihre Kinder und auch Gott, an den sie bereits glaubte, beeindrucken. Sie fühlte sich als Versager, der es keinem recht machen kann. Es ging so weit, dass sie Angst hatte, ihren Mann zu verlieren, wenn er eine Frau treffen würde, die leistungsfähiger oder tüchtiger sein würde in ihrem Denken. Ja, sie will es allen recht machen und verliert dabei sich selbst. Und ein Leben unter dieser Last, unter diesem Druck, führte bei ihr zu einem ganz handfesten Burnout, zu einem innerlichen Zusammenbruch. Und in dieser Krisensituation, in dieser schweren Lebensphase lernt sie Gott ganz neu kennen und kann sich seitdem selbst annehmen. Sie lernt ihren Gott kennen, nicht als ein Gott, der unerreichbar weit oben steht, der ständig Leistung fordert, sondern als ein Gott, der jeden so annimmt, wie er ihn selbst geschaffen hat, der Liebe schenkt ohne Vorbedingungen, ohne die Bedingung einer Leistung. Und als sie dies wieder oder zum ersten Mal vielleicht begriffen hat, kann sie endlich sich selbst annehmen. Sie kann sagen, ja, Gott hat mich so geschaffen und das war gut so, und sie lebt jetzt ohne dieser ständigen Last der Selbstverachtung. Ein weiteres Beispiel auf ganz anderer Ebene, das ist der Oliver aus Ost-Berlin, aufgewachsen in so einem Viertel mit Plattenbauten, wie man sie so aus dem Fernsehen kennt, noch in DDR-Zeiten. Und er war ein brutaler Schlägertyp. Er war ein Punk, ein Hooligan, der sich schon immer auf die dritte Halbzeit freute, wo es dann so richtig zur Sache ging. Er war Neonazi. Er lebte die pure Gewalt. Er erzählt heute, manchmal, wenn er heimkam, hatte er an seinen Schuhen noch die Fleischfetzen von anderen Menschen dran. Und auf irgendeinem Biker-Treffen trifft ja Christen, die auch dort waren. Ja, und von denen ihrem Verhalten war er total beeindruckt. Er sagte, die Leute waren offen und ehrlich, sie hatten keine Masken auf, so wie ich. Er spürte eine Liebe, die von diesen Menschen ausging und eine Wärme, die er nicht kannte. Und sie erzählten ihm von ihrer Beziehung zu Gott. Und er konnte sich gar nicht vorstellen, dass man zu einem Gott überhaupt eine Beziehung haben kann. Ja, und sie schenkten ihm dann eine Bibel, die er dann mitnahm und dann halt einfach beiseite gelegt hat. Ja, und im Jahr 2002, als er vor den Trümmern seines Lebens steht, fährt er auf eine Kur. Und auf diese Kur nimmt er diese Bibel mit und er hat dort Zeit gehabt, auch zum Nachdenken. Er beginnt in der Bibel zu lesen, fängt an zu beten und sagt dann in seinem Gebet und fordert Gott heraus, Gott, ich bitte dich, dass du mir als Mensch begegnest. Am nächsten Tag geht er spazieren, in Gedanken versunken und er trifft auf einen Menschen und dieser Mensch, der Christ war, spricht ihn an, was suchst du? Und er ist ganz überrascht und perplex. Und aus ihm heraus kommt dieser Satz, bist du Jesus? Und der Christ sagt, nein, das bin ich nicht, aber ich habe einen guten Draht zu ihm. Ja, daraus entwickeln sich natürlich Gespräche und sie beten miteinander und durch dieses Gebet wird dieser Schlägertyp, dieser brutale Mensch zu einem anderen Menschen. Und seine Freunde, die ihn kannten, sagen heute von ihm, bei ihm gibt es keinen Alkohol mehr, kein Rauchen mehr, keine Drogen mehr. Einer von diesen Freunden sagt, der Herr Jesus Christus muss ganz schön was auf der Pfanne haben, dass er einen Menschen so verändern kann und er selber sieht es heute im Nachhinein so, Gott hat mein krankes, kaputtes Herz wieder gesund geliebt. Abschließend noch ein letztes Beispiel von einem Alkoholiker. Das ist ja auch ein Problem, das in unserer Gesellschaft auch weit weiter verbreitet ist, als wir das merken und sehen. Er war an dem Punkt, dass er gesagt hat, es geht nichts mehr, ich funktioniere nicht mehr ohne Alkohol. Er hat seinen Job verloren und seine Frau hat dann einen Kontakt hergestellt zu einer christlichen Lebenshilfegruppe. Er wird dann auf eine Entgiftungskur geschickt und im Anschluss kann er eine Besinnungswoche besuchen, wo er auch wieder mit Christen in Kontakt kommt. Und dort geht ihm ein Vers nicht mehr aus dem Kopf, den er da gehört hat. Das ist der Vers, wo Jesus spricht, kommt her alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Und dieses Ich will euch erquicken interpretiert er für sich als Ich will dich erretten. Ja, und das hat er nicht mehr losgelassen, es hat ihn gepackt und er hat sich damals gesagt, welche Chance habe ich noch? Und er hat dann auch mit jemand zusammen gebetet und nach diesem Gebet sagt er, fiel die ganze Last von ihm ab. Er sagte, ich hätte fliegen, ich hätte jubeln können. Und spontan sagte er, es muss sich die ganze Welt verändert haben, aber später hat er gemerkt, dass sich nicht die Welt verändert hat, sondern er hat sich verändert oder besser gesagt, Jesus hatte ihn verändert. Und er kann bezeugen, dass, so wie er es formuliert, der Saufdruck plötzlich gefehlt hat. Er hat keinerlei Verlangen mehr, danach trinken zu müssen. Er kann bekennen, Jesus gab mir die Freiheit, nicht mehr trinken zu müssen und die Freiheit, zufrieden, abstinent leben zu können. Und er sagt, ich bin dafür unendlich dankbar. Wir sehen hier, wie dramatisch sich das Leben von Menschen verändert hat, wie sie von Lasten frei geworden sind, wie sie ihre Sündenlast durch das Annehmen von Vergebung loswerden konnten, wie sie frei wurden von der Sklaverei, von Alkohol, Drogen und Gewalt oder auch von der Geißel der Selbstverachtung. Sie führen ein neues Leben mit einer neuen Hoffnung, die sie vorher nicht mehr hatten. Jesus Christus hatte ihr Leben verändert. Sie konnten es nicht aus eigener Kraft. Seine Kraft war es. Die Begegnung mit dem, den unser Gott in diese Welt geschickt hat, um uns Menschen zu erlösen, mit Jesus Christus hat ihr Leben entscheidend verändert. Und genau darin besteht die Hoffnung, die wir als Christen haben dürfen und die wir gerne unseren Mitmenschen anbieten wollen. Die Kraft, die du nicht hast, um dich selbst, wie der Baron von Münchhausen am eigenen Schopf, aus dem Schlamm von Sünde, Schuld und Hoffnungslosigkeit zu ziehen, die hat ein anderer, und zwar nur einer, Jesus Christus, der für unsere Schuld vor Gott, für unser Versagen gestorben ist und der auferstanden ist, um uns neues, hoffnungsvolles Leben zu bringen. Ein Vater fragt seinen Jungen, was er sich zum Geburtstag wünscht. Spontan antwortet der Junge, ein Pferd. Da schrock gefragt der Vater zurück, aus Holz? Nein. Aus Pappe? Nein. Aus Metall? Nein. Aus Plastik? Nein. Ja, woraus dann? Der Junge sagt energisch, aus Pferd. Das ist wahr. Ein echtes Pferd kann nur aus Pferd selber sein. Alles andere wäre billiger Ersatz. Was wünschen wir uns? Ich wüsste etwas. Leben, ganz erfülltes Leben. Und wenn jemand zurückfragt, aus Arbeit? Nein. Aus Erfolg? Nein. Aus Idealen? Nein. Ja, woraus denn dann? Aus Leben. Leben kann nur aus Leben selber sein. Leben kann nur von dem kommen, der das Leben ist. Leben kann nur der empfangen, der sich dem Lebendigen hingibt. Und Gott ist das Leben. Sein Leben kam zur Welt, in der Schöpfung einmal und dann vor allem in seinem Sohn Jesus. Jesus ist das Leben. Seine Liebe ist Leben. Sein Leiden und Auferstehen ist Leben. Nicht nur wirkliches Leben, sondern auch ewiges Leben. Jesus hat den Tod als letzte Grenze unseres irdischen Lebens durchbrochen. Er hat ein bleibendes, vollendetes Leben erworben. Und das möchte Gott durch Jesus an uns verschenken. Gott ist seinem Wesen nach gebender. Sein ganzes Sein ist verschenkend. Menschen sind ihrem Wesen nach Nehmende. Unser ganzes Sein ist empfangend. Gott möchte Leben verschenken. Der Mensch möchte Leben empfangen. Darum sucht Gott Menschen, die sich für seine Lebenskräfte öffnen, die ihre Einsamkeit aufgeben und die Gemeinschaft mit Gott suchen, die ihre Sorgen wegwerfen und Vertrauen festhalten, die ihre Ängste vor Gott aussprechen und seine Hoffnung mitnehmen, die ihre Sünden abladen und sich Vergebung aufladen, die ihren Egoismus begraben und Jesu Liebe aufleben lassen, die ihre Begrenzung eingestehen und Jesu Möglichkeiten ausleben. So wollen wir leben aus erster Hand, aus Gottes Güte, aus Jesu Vergebung, aus der Kraft des Heiligen Geistes. Wir haben von einem hoffnungsvollen Leben gesprochen, so wie es diese Menschen am eigenen Leib erfahren haben. Und diese Hoffnung ist kein vages, kein unbestimmtes Hoffen auf etwas, das vielleicht, wenn wir Glück haben, eintreffen kann. Sie ist keine wackelige Zitterpartie, deren Ausgang von einem gnädigen Schicksal abhängt. Sie ist nicht so etwas Ungewisses wie das Rettungspaket der Bundesregierung zur Sanierung der Finanzmärkte. Sie ist eine handfeste Sache, die uns das Evangelium vor Augen stellt. Und warum kann ich behaupten, dass sie eine handfeste Sache ist? Weil hinter ihr kein frommes Wunschdenken, sondern die Zusagen und Versprechen einer Person steht, nämlich Jesus Christus mit seiner göttlichen Allmacht und Vertrauenswürdigkeit, mit seiner Liebe und Barmherzigkeit. Und unsere Hoffnung erfüllt sich, wenn wir diesem Gott unser Leben anvertrauen, in unserem Herzen mit Sünde und Schuld ausräumen und ihm den ersten Platz in unserem Leben geben. Der christliche Autor Theodor Bobé hat dazu geschrieben, Christus verlangt von uns keine Glaubensakrobatik, sodass wir Dinge für wahr halten müssten, die unsere Vernunft nie wieder nie würde annehmen können. Aber er tritt in unser Leben und erweist uns seine Macht. An kleinen Dingen zuerst. Wir staunen, wenn sich Bindungen in unserem Leben lösen, wenn wir den Hass gegen unsere Feinde verlieren, wenn in unser unruhiges Herz der Friede einzieht. Unsere Vernunft wird demütig und erkennt, dass es neue Möglichkeiten gibt, die sie überragen. Christus verlangt von uns keine Tugendathletik, sodass wir edel, hilfreich und gut sein sollten. Aber er tritt in unser Leben und erweist uns seine Liebe. Da schmilzt unser Groll zusammen und wir können vergeben. Da schwindet unser Stolz und wir können um Vergebung bitten. Da erwärmt sich unser kaltes Herz und wir können lieben. Jetzt geht es gar nicht mehr um Tugend und Edelmut, die wir meinen zu haben oder nicht zu haben, sondern es geht darum, leer zu werden, in uns Platz zu machen, damit Christus eintreten kann, damit seine Liebe uns ganz in ihrer Gewalt hat. Vielleicht mag jetzt jemand einwenden, hört sich ja alles ganz gut an, das mit der Hoffnung und mit Jesus. Aber woher weiß ich, dass es stimmt, dass es funktioniert? Jesus selbst kannte solche Überlegungen und Zweifel und er hat darauf geantwortet, das lesen wir im Johannes Kapitel 7, wer von euch bereit ist, Gottes Wille zu tun, der wird erkennen, ob diese Worte von Gott kommen oder ob es meine eigenen Gedanken sind. Mit anderen Worten, lass dich darauf ein, mach den entscheidenden Schritt und du wirst sehen und im eigenen Leben erfahren, dass Jesus recht hatte. Probier es aus. Es ist wie mit einem Fallschirm. Wir können jahrelang darüber grübeln und zweifeln und diskutieren, ob ein Fallschirm auch wirklich sich öffnen wird und einen tragen wird. Wissen werden wir es nur, wenn wir springen, wenn wir uns darauf einlassen. Und dazu möchten wir heute Mut machen und jeden dazu einladen, der es noch nicht getan hat. Und uns allen wünsche ich das, was im Römerbrief im Kapitel 15, Vers 13 steht. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und mit Frieden im Glauben, dass er überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Ganz kurz noch ein Hinweis. Ich habe vorhin von der Finanzkrise gesprochen. Es gibt da so einen kleinen Flyer dazu, wo es um diese Finanzkrise geht. Ich denke, der ist ganz gut geeignet zum Weitergeben. Der liegt draußen im Foyer.